Herzlich willkommen beim Architektur- und Bauforum. Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Stefan Böck. Heute wollen wir über die vielen Facetten der Bauwerksbegrünung sprechen und dazu haben bei mir zwei Damen im Studio Platz genommen, die ich Ihnen vorstellen möchte. Ich beginne bei meiner Kollegin Birgit Tegtbauer, die heute die Moderation mit mir macht. Birgit Tegtbauer ist Chefredakteurin im Wirtschaftsverlag und verantwortet die Fachmedien Dachwand und Glas sowie die dazugehörigen Ressorts auf unserer Internetplattform handwerkundbau.at. Außerdem produziert Birgit regelmäßig Handwerk und Bau Sonderausgaben, unter anderem zum Thema Bauwerksbegrünung. Herzlich willkommen, liebe Birgit.
Hallo.
Unser heutiger Gast ist Susanne Formanek. Sie ist Geschäftsführerin von Grünstadt Grau, einem Kompetenzzentrum für Gebäudebegrünung. Und sie ist Initiatorin von vielen Projekten im Green Building Bereich. Außerdem ist sie Vorständin von Renovave.at, einem Innovationslabor mit dem Fokus auf Sanierung, nachhaltiges Bauen und Energieeffizienz. Und seit 2017 ist sie zudem Präsidentin des IBO, des Österreichischen Instituts für Baubiologie und Ökologie. Herzlich willkommen, Susanne Formanek.
Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, liebe Birgit, ich möchte mit dir beginnen. Du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit den Themen Dach, Fassade und Bauwerksbegrünung. Gerade hast du wieder eine ganze Ausgabe unserer Handwerk- und Baureihe erstellt, die sich nur dem Thema Grünraum widmet. Die gibt's übrigens unter epaper.wirtschaftsverlag.at zum Nachlesen. Erzähl uns doch kurz ein wenig mehr darüber.
Ja, wir haben im Jahr 2021 im Österreichischen Wirtschaftsverlag die erste Sonderausgabe des Handwerk und Bau Grünraum produziert, weil Dachbegrünung in einer der Fachzeitschriften, die ich betreue, der Dachwand, schon viele Jahre ein immer wiederkehrender Schwerpunkt war. Und ich muss zugeben, die jährliche Ausgabe des Grünraums ist inzwischen eines meiner absoluten Lieblingsprojekte geworden, weil Grün statt Grau immer mehr an Bedeutung gewinnt und weil Begrünung so viele positive Wirkungen und Auswirkungen hat. Und ich glaube, dass wir mit Zeitschriften wie dieser, die fundierte und tiefgehende Inhalte zum Thema bieten und eine breite Zielgruppe erreichen, die Welt vielleicht ein bisschen grüner und besser machen können. Und Susanne Formanek und ihr Team von Grünstadt Grau unterstützen mich dabei seit 5 Jahren tatkräftig. Deshalb freue ich mich sehr, dass sie heute unser Gast ist und wir das Thema Bauwerksbegrünung auch als Podcast-Folge aufgreifen können. Liebe Susanne, du kannst sicher mehr dazu erzählen, was Begrünung und speziell Bauwerksbegrünung bewirkt, gerade im urbanen Raum, und warum das Thema aktuell so stark an Bedeutung gewinnt.
Ja, sehr gerne. Ich habe gar nicht gedacht, dass es 5 Jahre schon ist, aber tatsächlich, wenn wir uns angeschaut haben, 5 es ist so lange. Ja. Also danke auch für die Kooperation. Ja, die zunehmende Bedeutung der Gebäudebegrünung, die hängt hier ganz stark mit den Herausforderungen des Klimawandels zusammen. Städte erleben immer häufiger extreme Wetterereignisse, insbesondere Hitzewellen, aber auch die urbane Hitzeeffekte, die wir hier in der Stadt ausgesetzt sind. Und begrünte Gebäude gelten hier als eine passive Maßnahme und die können Abhilfe schaffen, indem sie zum Beispiel Verdunstungskühlung bilden, aber auch die Schattungsbildung hat einen Einfluss auf die Umgebungstemperatur. Das heißt hier die Beschattung, die auf das Gebäude fällt, aber auch die Verdunstung nach außen. Also die Begrünung hat eine ganz spezielle Eigenschaft, dass sie hier nicht nur den Außenraum kühlt mit ihrer Eigenschaft hier sich selber zu kühlen und damit auch die anderen zu kühlen, sondern auch noch die Gebäude zu beschatten. Das ist übrigens auch zu berechnen und wir sind auch dabei, dass wir hier einen neuen Faktor, einen Beschattungsfaktor aufstellen und den in den Energieausweis eben hineinbringen wollen. Wir sind hier konfrontiert, aber auch mit Hagel und Hochwasser und gerade die Dachbegrünungen sind sehr resistent gegenüber Hagel. Und dann ist noch das ganze Thema Wasserretention, das eben hier auch noch dazu kommt. In Berlin zum Beispiel dürfen sie gar kein Wasser mehr einleiten. Da übernehmen die Dachbegrünungen die komplette Retentionsleistung. Ja, und zudem haben wir noch dann die Förderung der Biodiversität, dass man hier Lebensräume schafft für Insekten und Vögel, aber auch natürlich für uns.
Und einen besseren Schutz des Gebäudes. Ja. Noch dazu, oder?
Lebensdauer, genau. Mhm. Also das, so wie es beim Hagel gesagt haben, eine Dachbegrünung zum Beispiel, eine Fassadenbegrünung schützt auch die Gebäudehülle. Ja, stimmt.
Begrünung sollte ein Teil von Architektur werden und nicht ein nettes Add-on sein, oder? Wie sieht denn die Entwicklung aus und wo steht Österreich im internationalen Vergleich?
Sehr gut. Wir nehmen hier eine Vorreiterrolle ein. Insbesondere, wir haben auch als einziges europäisches Land eine Fassadenbegrünungsnorm. Das ist uns aus zwei Dingen sehr wichtig. Aus dem einen Grund, weil wir hier die Pflege und die Wartung relativ gut im Griff haben. Es gibt nämlich ein Pflegekonzept in der Norm. Und das Zweite ist, dass sie sehr gut den Brandschutz auch regelt, weil es ist dort sogar eine Anwuchsempfehlung drinnen. Das heißt, man weiß ganz genau, wie schnell eine Pflanze unter welchen Bedingungen und unter welchen Standortbedingungen hier wächst. Wir nennen das das sogenannte Begrünungsziel, das wir uns hier immer als erstes einmal fragen. Und unter diesen Bedingungen hat die Pflanze ein Wachstum und dieses Wachstum haben wir tatsächlich in der Norm hineingebracht. Darüber hinaus sind wir ja jetzt 7 Jahre alt und haben über 500 Projekte begleitet und da sind sehr viele Demonstrationsprojekte jetzt gerade schon fertiggestellt und wenn man ihr etwas demonstriert, dann heißt das auch immer, dass man sichtbar wird und daher tauschen wir uns auch hier im internationalen Vergleich aus. Wir sind auch Österreich, Schweiz, Deutschland Mitbegründer von einer europäischen Dachorganisation, das ist die sogenannte EFB, mit der wir hier auch zusammenarbeiten.
Also interdisziplinäre Zusammenarbeit ist sehr wichtig, gerade in der Begrünung, weil sie viele Bereiche betrifft. Funktioniert sie auch auf nationaler Ebene, diese interdisziplinäre Zusammenarbeit?
Ja, absolut. Ja, die erfolgreiche Umsetzung von Begrünungsprojekten erfordert natürlich hier die Zusammenarbeit von der interdisziplinären Disziplinen. Das beginnt beim Stadtplaner und endet eigentlich beim Gärtner. Dazwischen natürlich die Architektur, Landschaftsarchitekten, Landschaftsplaner, aber auch Umweltbiologen, Ingenieure, aber auch Kulturtechniker und Kulturtechnikerinnen. Also gerade auch bei uns im Team sieht man das sehr gut, weil wir ganz verschiedene, also die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kommen von ganz verschiedenen Studienrichtungen. Zum Beispiel haben wir auch juristisch hier ausgebildete Personen, aber auch aus der Raumordnung und der Raumplanung jemanden. Und ein sehr gutes Beispiel ist hier zum Beispiel Queen Gudrun, eben die Kauergasse, die hier zeigt, wie interdisziplinär hier mit der TGA zusammengearbeitet wurde, weil das Grauwasser, das hier zur Wärmerückgewinnung eingesetzt wird, das verwenden wir dann, wenn es gereinigt ist und gekühlt ist, wieder für unsere Fassadenbegrünung. Mhm. Das heißt, da sind die Schnittstellen ganz stark und letztendlich brauchen wir dann aber auch natürlich die Gärtner und die Gärtnerinnen, die dann die Pflege übernehmen. Das heißt, da ist eigentlich neue Technologie, TGA, HKLSE, Sonnenschutz, Altbau, Sanierung, Passivhaus, es ist ein Passivhaus noch dazu. Also da gibt es einige Projekte, die auch ganz starke Schnittstellen zu der Stadt Wien hat und manchmal sogar zu 10 Magistraten.
Vielleicht noch ganz kurz zu Grünstadtgas selbst. Wie funktioniert denn diese Organisation? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
Ja, danke für die Frage. Wir sind 100%ige Tochter vom Verband für Bauwegsbegrünung. Der ist 30 Jahre alt, fast mehr als 30 Jahre alt schon. Und als solche sind wir eine Forschungsstelle, ein Forschungsinnovationslabor nennt man uns, aber auch eine Kompetenzstelle. Und wir haben 5 Fachausschüsse. In den Fachausschüssen geht es sehr technisch zu. Wir schreiben zum Beispiel auch Beiblätter, Positionspapiere, Leitfäden. Aber wenn neue Themen kommen, gerade jetzt haben wir ein neues Thema auch wieder, wie schwer werden die Pflanzen, Gewichte auf den Fassadenbegrünungen, dann arbeiten wir mit vielen Firmen, aber auch mit Planerinnen zusammen und stellen neue Projekte auf, aber schreiben auch Leitfäden für Städte zum Beispiel. Arbeitsgruppen haben wir. Also wir sind jetzt nicht nur so die Interessensvertretung auch jetzt im internationalen Fokus, sondern wir arbeiten sehr stark fachlich mit unseren doch jetzt über 350 Partnern, die aus ganz verschiedenen Bereichen kommen der Wertschöpfungskette.
Ganze Menge.
Susanne, du hast jetzt ein Projekt angesprochen zum Beispiel, aber kannst du uns noch von besonderen Pilotprojekten erzählen und welche Art von Innovationen geholfen hat, das Thema Bauwerksbegrünung zu etablieren?
Ja, also ich habe schon, also das Projekt Green Gudrun habe ich ja schon genannt. Also wir sind, ich habe mir das im Vorfeld auch ein bisschen angeschaut, weil ich mir gedacht habe, wir haben 500 Projekte begleitet, das ist doch ziemlich viel. Wahnsinn. Und wenn wir uns jetzt anschauen und ich habe mir die Frage gestellt, welche Projekte kann man zusammenfassen? Und wenn ihr mich eben die Frage stellt, dass ich sagen kann, gut, wo geht denn die Innovation hin oder wo kam sie her und wo geht sie hin? Und ich habe so für mich ein bisschen eingeteilt, dass es eigentlich sehr viele Prozessinnovationen sind. Es ist nicht immer alles eine Technologieentwicklung, das ist ja beim Bauen überhaupt der Fall, dass wir einfach sagen, wir können sehr viel, gerade Österreich, wenn wir uns hier austauschen und ich komme gerade aus Irland zurück, dann sehen wir eigentlich, wie weit wir sind und wie viel Wissen wir haben, aber es geht dann oft darum, wie bringen wir es ins Tun, also die Prozessinnovation. Und da spielen dann Projekte wie zum Beispiel Nanu, das ist ein Projekt, wo wir uns angeschaut haben, können wir ein parametrisches System aufbauen, wo wir uns anschauen und sagen, also der Hintergrund war, die Firma oben auf hat angerufen und gesagt, ja, aber ich habe da oben nur ein Dach von 50 Quadratmeter, da, was soll ich da begrünen, da geht sich nichts aus, weil ich brauche den Platz für die Technik. Und wenn ich den Platz für die Technik habe, dann wird sich nichts mehr ausgehen. Und dann haben wir gesagt, na, das ist spannend, das schauen wir uns jetzt an, weil im Grunde genommen müsste ein Dach eine Multifunktion übernehmen. Also es kann ein Dach sein, das man verwendet, dass man oben eine Aufenthaltsqualität hat, aber die Technik, dass es auch drinnen ist. Eigentlich möchte man auch die Biodiversität fördern, es soll aber auch Regenwasser speichern. Wie schaut es mit der Ökobilanz aus? Und da haben wir mit dem IBO gemeinsam, aber auch mit dem AIT, haben wir ein parametrisches System entwickelt. Das ist ein Rechenschieber, wo man sagt, naja, ich habe 50 Quadratmeter und dann gibt man diesen Rechenschieber ein und letztendlich kommt dann ein Wert raus. Und das war total spannend. Also der Wert hat 66% ergeben. Also das war dann der Wert. Aber der Firma obenauf hat es gezeigt, wenn Sie hier diese Kombination in dieser Form wählen, dann haben Sie die beste Nutzung von dem Dach. War sehr spannend, hat uns auch gezeigt, dass es jetzt nicht dazu kommt, dass ein Landschaftsplaner zum Beispiel hier ersetzt wird, sondern das ist ja quasi noch ein Add-on, weil der Landschaftsplaner wird jetzt nicht überlegen, eine der Überlegungen war, kann man das Dach auch für Grauwasserspeicherung verwenden? Das wird der Landschaftsplaner, die Landschaftsarchitektur wahrscheinlich gar nicht mitmachen. Aber es war vom Gefühl her eine sehr gute, auch optische Visualisierung. Und somit haben wir viele Projekte, die simulieren, die hier visualisieren. Wir arbeiten mit den ESA-Daten, mit der ESA sogar direkt zusammen, also die European Space Agency, damit wir auch sehen können, wie viele Dächer sind, wie grün, wie performen sie, wie viel Prozent haben wir hier Wachstum. Wir haben übrigens letztes Jahr 16% Wachstum gehabt im Dachbegrünungsbereich. Wir haben dazu einen Green Market Report erstellt und machen das auch so alle 2 bis 3 Jahre. Ja, und letztendlich, es gibt Technologieinnovationen bis zu CO2-Einbringung, also Biokohle-Einbringen in Substrat. Dann gibt es Projekte, die sich mit Beschattung auseinandersetzen. Es gibt aber auch Kreislaufwirtschaftsprojekte, gerade weil wir immer angefragt werden, was machen wir mit dem Aushub? Kommt's, wir nehmen es ans Dach, so einfach ist das nicht. Einfach den Aushub zu nehmen, aufs Dach zu geben. Wir haben natürlich Projekte mit Photovoltaik, Solargründächer, wie kann man das noch verbessern? Und dann haben wir Projekte, die sich ganz stark mit Bewusstseinsbildung auseinandersetzen, so wie auch unser Mugli zum Beispiel.
Das erklärst du kurz?
Ja, ja, der Mugli ist quasi ein Show-Container, sagen wir. Wir nehmen das Wort Container nicht so gerne in den Mund, aber eigentlich ist es ein fahrbarer Schauraum. Es ist ein High-Cube-Container, der hier durch die Städte fährt und 18 Technologien beinhaltet. Das heißt, dort, wo er steht, und er steht gerade in der Josefstadt, also wieder in Wien, also er ist vorher in Niederösterreich gestanden, in der Blauen Lagune, und mit ihm zeigen wir dort, wo er ist, gibt es auch Vorführungen, Schulen kommen hin, aber oft wird er auch zum Beispiel von Gemeinden gebucht. Also wir geben ihm gratis her, nur der Transport, sagen wir immer, dass man den bitte bezahlt. Und man kann den verwenden, wenn zum Beispiel eine neue Förderung aufgesetzt wird, wenn man einfach zeigen möchte, was die Bauwegsbegrünung bringt.
Sehr schön. Du sag, ein Blick in die Praxis, wie gelingt denn die Zusammenarbeit zwischen ArchitektInnen, Ausführenden und Gemeinden?
Ja, also grundsätzlich schon ganz gut. Wir haben ja eigentlich nicht nur die Architekten, sondern auch zum Beispiel Holzbauer, aber auch Dachdecker zum Beispiel.
Genau, also alle möglichen und betroffenen Gewerke,
okay,
natürlich.
Okay, meinst du das eh, genau. Ja, eigentlich ja, sehr gut. Wir haben, glaube ich, ganz viel Wissen, das man abholen kann, und wir haben das gratis auch zur Verfügung auf unserer Webseite. Wir haben eine eigene Datenbank. Das wird abgeholt. Wir merken aber, dass hier noch immer diese Schnittstelle zwischen manchmal auch HKLSE, also gerade Installateur, der ja sehr stark fürs Wasser zuständig ist, und dann die Begrünung, dass da manchmal die Schnittstelle noch nicht so ganz funktioniert. Warum? Wir kriegen immer wieder zu hören, dass zum Beispiel bei der Fertigstellung von einem Bau das Wasser dann aus Sicherheitsgründen, weil halt hier Legionellengefahr vielleicht droht, abgedreht wird und es denkt niemand nach und sagt, da hängt aber schon die Fassadenbegrünung dran. Mhm. Und dann wird sie abgedreht und wenn dann zufälligerweise draußen 37 Grad hat, dann genügt das schon, dass in 2-3 Tagen hier die Begrünung darunter leidet. Sie ist nicht tot, aber sie ist dann relativ braun und muss sich wieder generieren. Bei uns zum Beispiel in der Kauergasse war das dann so, dass hier die Fernwärme am Anfang, wo noch nicht so viele drinnen gewohnt haben, weil das Wasser kann ja erst kommen, wenn man sich duscht. Also bevor die Leute eingezogen sind, hat es noch nicht so viel Wasser gegeben. Da hat man von der Fernwärme das Wasser geholt und das Kaltwasser. Und die haben aber vergessen zu sagen, dass ihr Kaltwasser 42 Grad hat. Es schaut wirklich gut aus dafür, okay, muss man sagen. Aber einige Pflanzenarten haben es natürlich nicht geschafft. Die sind dann zerkocht worden. Aber es sind halt solche Themen, wo wir noch immer sehen, dass das Mindset noch nicht da ist.
Mhm. Apropos Mindset, wie ist denn das auf Bauherrenseite? Wie viel Skepsis oder Vorurteile gibt es denn da, dass diese Begrünung vielleicht sehr wartungsintensiv ist oder sonstige Problemchen schafft dann im laufenden Betrieb, Kosten verursacht? Auf was für Vorurteile stoßt ihr da?
Also ich glaube, wir wissen das sehr genau, weil wir haben bei unserem letzten Green Market Report nicht nur 86 Städte befragt, sondern auch alle Hersteller. Und es ist ein, ja, also am meisten wird hier gefürchtet, dass die Kosten explodieren. Mhm. Hat man aber relativ gut im Griff, weil man kann sich ja aussuchen, welche Pflanzen man nimmt. Und es gibt ja Pflanzen, die sind hier wartungsarmer als die anderen. Also wir sagen auch immer, bitte früh genug planen, dann ist sehr viel geregelt. Also oft ist es so, dass dann halt zum Schluss auch weniger Budget da ist und dann sagt man, ja, jetzt macht man schnell irgendetwas und dann auch vielleicht noch in der Hitzezeit. Also man muss halt einiges beachten, aber dazu gibt es eine Norm. Also wenn man diese Norm sieht und liest, dann kann man das eigentlich relativ gut alles befolgen. Und gerade die Galabauer und die Landschaftsplaner und die Architekten werden hier natürlich viel mehr jetzt auch in die Prozesse eingebunden. Erfreulicherweise ist es auch in der Stadt Wien, in der Bauordnung immer mehr involviert worden und bei den meisten Jury-Sitzungen sitzt jetzt auch ein Landschaftsplaner bzw. Architekt oder Architektin dabei. Das ist schon ein sehr großer Vorteil. Ja, und erfreulicherweise haben wir ja mitgeholfen mit der Kammer gemeinsam einen neuen Lehrberuf zu etablieren, den Klimagärtner. Und da haben wir auch gesehen, dass gerade der Gärtner dass der eine sehr große Rolle spielt, weil diese Ausführung, da muss er oder sie, also er heißt leider Gärtner, aber wir sagen Gärtnerin, weil es Frauen genauso natürlich anspricht. Und da haben wir auch geholfen, den Lehrplan aufzustellen, weil es uns ganz wichtig war, dass das Bewusstsein hier geschürt wird, dass man weiß, was man hier mit der Begrünung alles Gutes tun kann. Das war vielleicht vorher noch nicht so Fall und viele haben gesagt, na ja, Gärtner ist der Friedhofsgärtner. Na, das stimmt nicht. Also es ist ein neuer Lehrberuf und hat viel Anklang gefunden.
Mhm. Sehr schön. Du, Susanne, wenn wir jetzt noch tiefer in den Bereich Handwerk hineingehen, was sagen denn Handwerksbetriebe, gerade auch jene, die mit Bauwerksbegrünung vielleicht neues Terrain betreten, wie mancher Dachdecker in oder auch Holzbauer, sehen die Begrünung als Mehraufwand oder als neue Chance?
Ja, teils, teils. Also aus den Gesprächen mit den Handwerksbetrieben hören wir natürlich, dass sie sagen, ja, es ist ein Mehraufwand, aber Dachdeckereien machen es manchmal sogar mit, wenn es eine Vorfertigung ist. Also es gibt ja Dachbegrünungen, die sehr stark vorgefertigt sind. Das können die dann auch mitverlegen. Mhm. Auf der anderen Seite, habt ihr vollkommen recht, es birgt natürlich eine Chance, sich hier zu spezialisieren und ein Marktsegment zu erschließen. Zum Beispiel haben manche Maler dann die Verankerung der Ranggerüste mitgemacht. Mhm. Und das dürfen sie auch, weil sie ja 30% fremdes Gewerbe mitmachen können. Da muss man natürlich nur einmal hinfahren, aber dann natürlich die Begrünung setzen und das Planen, das macht dann auch wieder ein Galabauer oder ein Landschaftsplaner. Das heißt, wir sehen das in unserer Weiterbildung. Wir haben eine Weiterbildung mit 5 Modulen und wir sehen, dass es ganz eine breite Palette gibt, wer diese Module macht.
Entschuldige, nur kurz, das ist Weiterbildung, die Grünstadt Grau anspricht, gell?
Genau.
Also anbietet, nicht anspricht,
sorry. Ja, weil wir haben bei einem Projekt, beim 50 Grünen Häuser Projekt, erkannt, dass wir eigentlich keine zertifizierten Bauwegsbegrüner haben. Ja, das ist jetzt auch kein eigener Beruf, aber wenn wir Anfragen bekommen haben, dann haben wir halt auch nicht gewusst, wer hat jetzt welche Ausbildung, ganz besonders in welchen Bereichen von Österreich. Und daher haben wir die auf Ausbildung eh schon vor 6 Jahren aufgestellt, die man mit Modulen belegen kann, werden aber auch von Gemeinden zum Beispiel genommen. Aber wir sehen natürlich, dass dann viele Handwerker kommen und dann sagen, das ist für mich ein neues Terrain und ich möchte mich einmal weiterbilden und gehen dann in neue Felder hinein. Ja.
Kannst du das noch ein bisschen präzisieren, was die Gewerkeschnittstellen betrifft? Wir haben jetzt gehört, Dachdecker, Maler, was gibt es denn noch für Schnittstellen da?
Ja, Fassadenbauer auf alle Fälle, dann Installateure eben, alles was mit Wasser zu tun hat, weil sie die Schnittstelle zur Bewässerung stellt, TGA, es gibt tatsächlich schon einige Planer, die sagen, oder Bauträger auch, ich habe letztens mit einem Bauträger gesprochen, der gesagt hat, er lässt 2 Zentimeter Dämmung am Dach weg, weil er weiß, es kommt eine Dachbegrünung, die hat 25 Zentimeter. Das ist natürlich schon ganz ordentlich, 25 Zentimeter. Laut Norm haben wir dann in der Zukunft 10 Zentimeter als Mindestmaß. Und die Dachbegrünung nimmt ja hier nicht nur eine Dämmfunktion, sondern auch eine Kühlfunktion. Darunter kann es bis zu 4 Grad kühler sein in dem Dach. Das heißt, viele denken auch dann schon mit und sagen, gut, da kann ich mir etwas ersparen. Ja, und dann haben wir eigentlich noch Elektro- und Gebäudeleittechnik, die hier auch noch eine Schnittstelle ist, gerade bei automatisierten Systemen. Also die Dach, gerade die Living Walls, die sogenannten, die sind ja ganz, also die quasi, die benötigen hier jetzt keine Bewässerung, keine händische Bewässerung, und die haben eine automatisierte Bewässerung. Daher haben wir hier auch die Schnittstelle zur Elektrotechnik.
Du, wenn du Systeme ansprichst, welche Materialien, welche Techniken oder eben Systeme setzen sich denn aktuell durch? Ich denke da auch an Kombinationen wie Photovoltaik und Begrünung, Retention. Welche zukunftsträchtigen Entwicklungen und Lösungen gibt es denn?
Also die Entwicklung geht natürlich sehr stark einher mit der Entwicklung in der Bau- und Immobilienbranche. Und da haben wir zum einen einmal die ganze Vorfertigung, also die modulare Fassadensysteme zum Beispiel, so wie ich eben jetzt gesagt habe, die Living Walls, aber auch am Dach gibt es ja sehr schöne vorgefertigte Systeme, gerade auch im Fertigteilhausbereich. Die ermöglichen eine schnelle Montage und sind sehr wartungsfreundlich, und gerade so eine Living Wall ist eine vorgehängte Fassade, das heißt, die übernimmt hier, so wie bei der MA48, wenn ihr die kennt, da gibt es keine Dämmung. Also da übernimmt die vorgehängte Fassade auch hier, es war ein Versuch, eine Kühlfunktion, und sie sind schnell anzubringen. Gerade im Bereich serielle Sanierung haben wir jetzt schon seit 5 Jahren ein großes Projekt laufen, auch mit Italien und mit Frankreich, wo wir uns anschauen, inwieweit die Begrünung in die serielle Sanierung eingebracht werden kann. Dann haben wir bodengebundene und druckgebundene Fassadensysteme, die hier die günstigste Variante oft darstellen, mit Klettergerüste, ohne Klettergerüste. Und da sehen wir jetzt eine Entwicklung, eine sehr schöne, die auch in die Design, in die Architektur geht, wenn diese Klettergerüste, so wie es Rataplan zum Beispiel gemacht hat, in mehreren Gebäuden, die übernehmen architektonische Lösungen. Früher war es so, wie wir begonnen haben, also vor 8 Jahren, da war es so, dass viele gesagt haben, ach, die Begrünung, dann stört eigentlich die Architektur. Es ist nice to have, können sich nur Luxusgebäude hier leisten, aber wir sind da längst auf einem anderen Pfad und jetzt sind wir eigentlich integriert in die Architektur, so wie das Projekt Glasgrün zum Beispiel, wo wir mit dem M-Preis gemeinsam die großen Grasflächen mit einer vorgestellten Fassadenbegrünung kühlen und beschatten. Und das ist gleichzeitig architektonisch so anschaulich, dass die Leute quasi durch diese Spiegelung mit den Pflanzen, mit den Blättern auch eine wunderschöne Umgebung haben.
Wo kann man das sehen?
In Sölden. Also in Sölden. Ist das ein bisschen weit weg.
Es gibt vermutlich Bilder im Internet, wenn man das googelt.
Ja, natürlich, Glasgrün.
Auch in Handwerk und Bau Grünraum.
Genau. Das ist, glaube ich, sogar die Titelseite,
ja. Oder? Ja. Also Titelseite nicht, also aber wir haben es mehrmals im Innenteil präsentiert.
Genau, stimmt, ja. Weil wir jetzt auch viele Messdaten dazu haben, weil das ist ja auch interessant, so, was leistet die Beschattung. Dann haben wir ganz viele Entwicklungen auch mit Substratmischungen, weil es gehen Rohstoffe aus. Mhm. Also wir merken das schon. Das heißt, wo kann ich hier vor Ort auch Rohstoffe für Substrat verwenden? Das geht eben so weit, so wie vor Radlberg bereits den Oberboden, also den Aushub aufs Dach gibt, was aber nicht normgerecht ist, aber spannende Thematik ist. Mhm. Das ganze Thema ist natürlich sehr stark in der Wasserspeicherung zu sehen. Wie kann ich das Substrat noch so anreichern und dann auch vielleicht noch mit Biokohle, damit hier CO2-Emissionen auch noch gebunden werden, damit die Wasserspeicherung so groß wie möglich ist. Ja, also dabei sind wir, da sind wir eh schon beim nächsten Thema bei der Retentionswirkung. Mhm. Das wird von den großen Herstellern ja eh, also toll, auch Detentionsdächer, wie man so oft wie man hört, also Detentionsdächer sind ja nichts anderes als Retentionsdächer, von den großen Herstellern wie Zinko, Bauder und Optigrün hier quasi schon mit angeboten. Ja, dann haben wir noch die automatisierte Bewässerung, Monitoring-Systeme in jeglicher Art, Messung von Bodenfeuchte zum Beispiel, Durchflusskontrollen, das sind so auch so Thema, Innovationsthema. Und dann haben wir natürlich die Kreislaufwirtschaft mit dem Thema biobasierten und ökologischen Materialien. Ein sehr großes Thema, weil da geht's, Wien ist da ein Vorreiterstadt, weil sie haben ihre Förderung daran gebunden, dass zum Beispiel Abdichtfolien keine Biozide mehr beinhalten dürfen. Mhm. Und das ist ein neues Terrain, da gibt's jetzt aber schon einige Anbieter am Markt, und die Bauwerksbegrünung ist ja per se grün, aber es kommen natürlich hier auch die Überlegungen, so wie Lightsol zum Beispiel Naturfasern hat, ja, Vulkangestein zum Beispiel aufgebläht ist. Also es kommen sehr viele gute Materialien in den Markt, die man hier quasi für die Verlegung von einer Dachbegrünung verwenden kann und die auch kreislaufwirtschaftsfähig sind.
Aber ich denke mir, da ist die Industrie wirklich dran,
ja,
und sehr engagiert.
Ja, wir haben auch einige tolle Projekte, so wie das Resource Revival. Ich glaube, die haben wir, das haben wir, glaube ich, oh ja, wir haben in dem Heft haben wir schon einen Artikel drinnen, mhm, machen wir mit E7 gemeinsam und Kallingerbau. Mhm. Mhm.
Ein Schwerpunkt, apropos Handwerk und Bau Grünraum, den wir gemeinsam in der aktuellen Ausgabe erarbeitet haben, war die Bemessung von Bauwerksbegrünungen. Aktuell ist es PlanerInnen oder HandwerkerInnen ja nicht wirklich möglich, Auftraggebern Zahlen vorzulegen. Wie weit ist hier die Entwicklung und was müsste sich ändern, damit Begrünung zum Standard wird?
Also wir sind schon sehr weit. Es ist jetzt das vierte Projekt in der Reihe, das wir durchführen mit wirklich guten Bauphysikern und Bauphysikerinnen, wo wir jetzt vergleichbare Werte haben. Die Schwierigkeit war ja immer, dass wir gesagt, dass die Pflanzen anders sind, das Wachstum anders ist, der Standort anders ist. Das heißt, es wird der Bauwerksbegrünung mal vorgeworfen, ja, ihr seid ja nicht messbar. Wenn ihr nicht messbar seid, dann könnt ihr auch nicht den Energieausweis, dann können wir euch nicht berechnen. Mittlerweile hat sich die Welt sehr stark gedreht. Es ist die neue EU-Gebäuderichtlinie, wo die Bauwerksbegrünung de facto wirklich drinnen ist. Die EPD kommt, Level, neue Gebäudezertifizierungssysteme mit einem großen Part an Wasser ist da. Das heißt, alle Weichen stehen einfach in der Richtung, dass hier die Bauwegsbegrünung in vorhandene Instrumente, weil das ist ja so wichtig. Natürlich können wir einen eigenen Beschattungsfaktor machen, der sicher genommen wird, auch schon jetzt, aber wir müssen mit vorhandenen Instrumenten auch arbeiten. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, schon sehr weit. Die Schwierigkeit, die ist, normalerweise hat man einen Baustoff, den testet man ein Jahr lang, dann macht man Monitoring, also zuerst wird er gebaut und dann misst man ihn. Die Bauwerksbegrünung, wenn die messbar ist, dann sind schon mal 3 Jahre vorbei. Mhm. Das ist ein bisschen so die Schwierigkeit. Also wir kommen, stimmt, ein bisschen mit den Fördersystemen nicht ganz zurecht, weil wir sagen, ja, eigentlich müssten wir 3 Jahre brauchen, um die Pflanzen einmal so wachsen zu lassen und dann fangen wir an zu messen. Mhm. Und deswegen haben wir jetzt auch das vierte Projekt schon in der Reihe. Gerade das Hedwig-Projekt mit der BOKU ist ein sehr spannendes, weil da haben wir tatsächlich vorhandene Begrünungen gemessen und haben eben erkannt, dass dieser Beschattungsfaktor sehr wohl nicht nur vergleichbar ist, sondern auch einen richtig guten Einfluss hat, so wie zum Beispiel, wenn jetzt ein Gebäude von einem anderen Gebäude beschattet wird, aber hat eigentlich noch durch die Verdunstungskälte ja auch einen sehr großen Mehrwert und es kühlt sich hier der Außenbereich und dadurch kann man im Winter, in der Nacht die Fenster öffnen und es auch wieder durch mit dem Durchzug die Gebäude kühlen. Also sommerliche Überwärmung ist ein großes Thema, mhm, und hier alle Messungen und alle Projekte Die neue Dachbegrünungsnorm, die jetzt wahrscheinlich doch noch heuer rauskommt, die L1131, die wahrscheinlich jetzt eine B-Norm wird. Und das ist auch gleich Antwort an deine Frage. Also was brauchen wir? Die L-Norm hat halt nicht jeder in der Bauwirtschaft immer gekannt, weil es eine L-Norm ist. Und da hat das ASI jetzt zugestimmt und auch die dankenswerterweise auch Christian Oberbichler hier, der das leitet, unsere Gruppe, hat zugestimmt, dass hier eine von der L-Norm auf die B-Norm gewechselt wird. Das hilft uns sehr wahrscheinlich, weil dadurch wird sie sichtbar. Ja, was es noch benötigt, ist, dass es eben zu einer frühzeitigen Integration kommt in der Planung. Alle Instrumente, die hier zur Verfügung stehen, also von Ausschreibungen, Wettbewerben, Bauordnung, hier Flächenwidmungsplan, Pläne, städtebauliche Verträge. Aber wir sind echt total glücklich, zufrieden und dankbar, dass wir eigentlich wirklich schon so viel umsetzen konnten und auch die Stadt Wien ist da ja ganz ein toller Kooperationspartner. Spannend wird es, wenn die Level-Gebäudezertifizierung umgesetzt wird. Teile davon sind ja schon in Klimaaktiv und DGMB, aber die hat definitiv das Wasser drinnen. Und das ist, glaube ich, ein Mehrwert, das uns ganz stark auch weiterhelfen wird.
Der Neubau schwächelt ja leider seit Jahren und die Sanierung wird in puncto Nachhaltigkeit und Eindämmung der Bodenversiegelung aber gleichzeitig immer bedeutender. Wie können wir in der Sanierung mehr Grün etablieren?
Indem wir die Sanierung forcieren, ja. Eigentlich, also ich meine, wir kennen uns schon lang genug. Eigentlich wäre es dringend notwendiger natürlich, ja, dass wir mehr sanieren, ja. Also 60% aller Gebäude in Wien sind vor 1970 gebaut. Da kümmert sich ja auch Renovave darum. Da wirst du eh nochmal die Hülle wahrscheinlich. Wir müssen schneller sein und mehr standardisieren wahrscheinlich, ja. Also ich meine, die serielle Sanierung also ist ja ein Werdegang, der sich in vielen europäischen Ländern gut durchgesetzt hat. Und wir sind jetzt noch nicht so weit, aber wir machen jetzt auch gerade eine Studie dazu. Also könnte bei uns auch einen großen Durchbruch erreichen. Es ist einfach und kostengünstig. Also das ist sicherlich eine Devise, die oft verwendet wird, wo man sagt, da könnte die Bauwegsbegrünung gut integriert werden. Ja, definitiv am Dach, weil die Dachbegrünung, also bleiben wir vielleicht bei der Fassadenbegrünung. Bei der Fassadenbegrünung, die ist überall dort, also erstens einmal hat die Stadt Wien eine Vorgabe mit 20%. Und wenn wir hier keinen Baum pflanzen können, also der Baum hat immer Vorrang, Baumpflanzen. Aber wenn kein Baum gepflanzt werden kann, weil darunter so viele Leitungen liegen, dann ist natürlich eine Fassadenbegrünung sehr unterstützend, hilfreich und auch empfehlenswert. Und da sagen wir halt immer gerade bei einer Fassadenbegrünung, die Living Walls sind natürlich perfekte Systeme vorgehängt, muss man die Statik beachten, aber einfache Systeme wie die bodengebundenen Systeme, dass man die umsetzt. Das geht gut in der Fassadenbegrünung, muss man nicht unbedingt eine Dämmung machen, aber es wäre natürlich sinnvoll, weil wir sollten eigentlich thermisch sanieren, damit wir die Energieeffizienzrichtlinien und die Klimaneutralität erreichen. Bei der Dachbegrünung ist es vielleicht etwas einfacher, weil das ist die oberste Geschossdecke und die ist bei der Sanierung einmal eines der ersten, die vorgenommen wird, neben dem Fensteraustausch. Aber wenn das Dach saniert wird, dann liegt es nahe, dass man sagt, ich decke eh neu, ja, mache ich gleich eine Dachbegrünung drauf, weil es eh gleich runterkommt. Und die Dachbegrünung kann aber auch auf Schrägdächern zum Beispiel installiert werden. Gibt es jetzt einige gute Bilder auch im Wien-Umkreis, wo man sich das anschauen kann. Wir hören immer wieder, ja, Dachbegrünung geht nicht einher mit Holzbau. Das stimmt aber nicht. Wir haben sogar einen eigenen Merkblatt jetzt auch mit dem Fachverband herausgegeben und mit der Holzforschung, wo wir einfach die Aufbauten, in welcher Form sie ganz unproblematisch sind, eben gemeinsam hier in dem Merkblatt auch vorstellen. Ist auch in dem neuen
Spezial
drinnen. Ja, das sind so in der Sanierung, glaube ich, also Grünstadt Grau, wie wir uns gegründet haben, doch vor 8 Jahren, haben wir den Fokus auf Sanierung gelegt, weil wir schon gewusst haben, die Sanierung, die wird kommen und alle unsere Lösungen sind eigentlich, können in der Sanierung umgesetzt werden.
Gut, Susanne, eine Abschlussfrage noch. Wie sieht deine ideale Stadt der Zukunft aus?
Wir haben eine gebaute Stadt, also wir werden, und die Stadt Wien ist ein gutes Beispiel. Ich wohne jetzt in der Kauergasse, ich muss das immer so sagen, weil ich total stolz bin. Also es ist wirklich ein tolles Gebäude. Und dort ist jetzt gerade eine große Baustelle. Und wer da die Baustelle in die Löcher, in die Gruben sozusagen reinschaut, der sieht, dass da Riesenrohre verlegt werden und das sind Kältenetze. Also und ich bin immer total fasziniert, was man aus so einer alten Stadt machen kann und dass die Stadt Wien schon jetzt so viel umsetzt, damit hier die Stadt auf den Klimawandel vorbereitet ist. Also die gebaute Stadt hat eine Kultur, sie hat eine Baukultur, nicht umsonst gibt es den European Bauhaus Initiative und es sollte die erhalten werden. Also Sanierungen in Kombination mit viel Begrünungen, hier eine lebenswerte Stadt mit auch Grün- und Freiflächen, wo man leben kann und nicht irgendwo auf den Berg rausfahren muss, damit man dort quasi grün erlebt. Das ist eine ideale Stadt.
Ja. Schöne Aussichten und durchaus realisierbar, wie wir gehört haben.
Und ein schönes Schlusswort für diese Podcast-Folge. Danke Susanne Formanek fürs Kommen und vielen Dank Birgit Tegtbauer für die Moderation. Das war's für heute im Architektur- und Bauforum. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Das Architektur- und Bauforum gibt es auch als kostenlosen Newsletter. Die Anmeldung unter www.handwerkundbau.at/newsletter. Alle Grünraum-Sonderausgaben sowie die Fachmedien des Verlages finden Sie auf epaper.wirtschaftsverlag.at. Dieser Podcast ist eine Produktion des österreichischen Wirtschaftsverlages. Regie und Technik Stefan Böck.